Einen schönen guten Morgen, ich bin Zetchang, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, und wir haben gerade Ferien. Vielleicht bist du gerade in Hamburg zu Besuch. Herzlich willkommen, oder vielleicht schaust du dir die Gemeinde ja heute zum ersten Mal an. Dann würde ich mich freuen, wenn du nach dem Gottesdienst noch hier bleibst. Wir haben unten einen Andockenstand und ich würde mich auf jeden Fall auf ein Gespräch freuen. Wenn ich in der Regel auf neue Menschen treffe, dann wird mir eine Frage immer wieder gestellt. Und vielleicht erahnst du es schon, aber die Frage, die mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, ist die Frage: Wo kommst du eigentlich her? Und Leute wollen etwas über meine Identität erfahren, wer ich bin. Und an guten Tagen antworte ich: Ich bin hier in Deutschland geboren, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und die erste Resonanz darauf ist dann: Ah, okay, aber sag mal ehrlich, wo kommst du wirklich her? Hamburg-Poppenbüttel? Und wir kommen in einen Dialog, ins Gespräch, wo klar wird, dass das Äußerliche bestimmt, was meine Identität eigentlich ausmacht. Und wenn ich dann sage: Ah, okay, du willst wissen, wo meine Eltern herkommen, die kommen aus Südkorea, jetzt wisst ihr es alle. Und dann sagt die Person oftmals: Ah, ich wusste es doch, du bist Koreaner. Dafür sprichst du aber ziemlich gutes Deutsch. Und so sehen oftmals meine Gespräche aus, wenn ich jemanden zum ersten Mal kennenlerne. Und ich kann darüber schmunzeln, nehme das nicht gar nicht so wild, aber es zeigt uns etwas auf, dass Leute oftmals uns bewerten mit dem, was sie gerade sehen. In Amerika war es noch witziger, da gab es Korea-Veteranen, die dann immer sagten: Ah, du bist Koreaner, ich habe für dich und dein Land gekämpft. Und dann wusste ich nicht, was ich sagen sollte: Dankeschön. Und so sahen oftmals die Gespräche oder der Erstkontakt mit Menschen aus. Du weißt auch, wenn du heute zum ersten Mal da bist, welche Frage du mir gerne nicht stellen sollst. Aber was ich damit ausdrücken will, ist: Es ist wichtig, wie wir Identität überhaupt festlegen. Woran machen wir Identität aus? Und wieso erzähle ich euch diese Geschichte? Es ist nämlich wichtig, da Menschen ein bestimmtes Bild auch von Jesus Christus haben. Und Julia hat eingangs schon darüber gesprochen, dass Leute auf ihrem Glaubensweg wie bei einer Reise Höhen und Tiefen erleben. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Und dass diese Spannung okay ist. Aber was sich Jesus für uns wünscht, ist, dass wir ihm mehr vertrauen, dass wir Klarheit haben über seine Person. Und daran erkennen wir auch, dass nicht nur das, was wir oberflächlich an Jesus sehen, sondern was unsere Reaktion auf ihn ist, dass das entscheidend ist. Dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen, damit, wie Jesus sich identifiziert hat, was er über sich selbst gesagt hat, wie er gelebt hat, was er gelehrt hat. Und ich weiß nicht, ob du heute zum ersten Mal in einer Kirche bist oder gerade noch neu im Glaubensleben. Wenn man sich die Forschungsarbeit und gerade auch die Geschichte und alle Dinge, die dort in den letzten 100 Jahren und 1000 Jahren betrieben wurden, anschaut, dann gibt es kaum Zweifel, dass vor 2000 Jahren wirklich ein Mensch gelebt hat, Jesus von Nazareth. Und wenn man sich biblische Befunde anschaut, dann sieht man natürlich die Referenzen von Jesus. Aber es gibt auch sehr viele außerbiblische Referenzen, sehr viele historische Quellen, die dieses auch belegen. Flavius Josephus war einer der wichtigsten Historiker, die uns ein Bild geben, wie es in der Antike ausgesehen hat in der Zeit. Ein Tacitus, ein Plinius der Jüngere. Da gibt es sehr viele Referenzen, die uns bestätigen, dass dieser Jesus gelebt hat. Aber es gibt auch andere Religionen, in denen von Jesus gesprochen wird. Auch im Islam hören wir von Isa ibn Maryam. Und das bedeutet, auch im Koran spricht man von Jesus, der Sohn Marias. Aber auch im jüdischen Talmud wird Jesus erwähnt. Wir sehen also, dass die Wissenschaft und die Forschung keinen Zweifel hat, dass Jesus existiert hat. Aber die Streitfrage oder die Frage, die sich immer wieder gestellt hat: Wer war dieser Jesus wirklich? Und heute wollen wir erleben, durch das Glaubensbekenntnis, das wir gesungen haben, wie sich Jesus durch die Geschichte, aber auch durch sein lebendiges Wort uns vorgestellt hat. Und das Ziel ist es heute, diesen Jesus klarer zu sehen. Nicht nur das, was wir oftmals gehört haben, sondern einmal tiefer zu schauen. Weil wir wollen heute den Themenkomplex aufgreifen, dass Jesus wahrer Gott ist, aber auch wahrer Mensch geworden ist. Und das kann sehr oberflächlich klingen, aber es ist ein sehr interessantes Thema, weil wenn wir mal weitergehen, dann merken wir, welche Auswirkungen und welche Relevanz das auf unser eigenes Leben als Christen hat. Was das auch mit meiner eigenen Rettung zu tun hat. Und Julia hat es vorhin auch schon angesprochen, am Palmsonntag waren Menschen, die gerufen haben, Hosianna, rette uns, du bist der gesalbte König, auf den wir gewartet haben. Aber auch einige oder viele haben ein paar Tage später gerufen, kreuzigt ihn, weil er nicht das Bild erfüllt hatte, das sie sich geschmiedet hatten. Sie hatten nicht das Bild von ihm erwartet, das er wirklich aufgezeigt hatte. Aber ist das nicht heute immer noch so? Versuchen wir nicht oftmals, Jesus in eine Schublade zu stecken, ihm zu sagen, wie er eigentlich sein sollte? Wir sagen im Kirchenkontext oftmals, du kannst kommen, wie du bist, aber trifft das wirklich auch auf Jesus zu? Lassen wir ihn wirklich Gott sein und wahrer Mensch? Und was bedeutet das wirklich? Und es ist so komplex, weil wir auch an den Jüngern sehen, dass die Jünger Probleme hatten oder Schwierigkeiten zu prozessieren, wer Jesus ist. Wir sehen auch bei ihnen diese klare Glaubensreise, dass sie anfangs sehr euphorisch waren, die Wunder gesehen haben, aber auch immer wieder Schwierigkeiten hatten, das Ganze einzuordnen, wie sie sich dabei auch wahrgenommen haben, was es bedeutet, ein Jünger von Jesus zu sein und ihm nachzufolgen, nicht seine eigene Agenda durch Jesus zu erfüllen, sondern ihm wirklich zu folgen. Das war ein Prozess, der bei den Jüngern auch gedauert hat, über diese 3 Jahre hinaus, als sie mit ihm unterwegs waren. Und das ist die Frage, auch für uns heute, die von größter Relevanz ist. Wenn wir Jesus wirklich kennenlernen, wie er ist, wie er sich uns preisgegeben hat, was passiert mit uns? Wie reagieren wir darauf? Ist es eine Information oder verändert das unser Leben? Und das ist das Ziel von Glauben. Das ist das Ziel von Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. Dass er uns nicht in unserer eigenen alten Welt stehen lassen möchte, sondern uns einlädt, unser Leben, die Welt, die zerbrochen ist, aber auch unseren Zerbruch mit ihm gemeinsam zu teilen, mit ihm gemeinsam zu erleben, weil er unser Schöpfer ist. Und bevor wir in den heutigen Text gehen, möchte ich gerne nochmal beten. Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe, die bedingungslos sich gezeigt hat, dadurch, dass du deinen eigenen Sohn für uns gegeben hast, als wir noch Sünder waren. Und heute hier am Palmsonntag wollen wir uns darauf besinnen, dass vor 2000 Jahren dieses Wunder geschehen ist, dass du uns deine Liebe gezeigt hast, dadurch, dass dein Sohn für uns ans Kreuz gegangen ist. Hilf uns, dass diese Überlieferung und dieses Geschenk nicht an uns vorbeizieht, sondern dass wir wirklich uns Zeit nehmen zu realisieren, was das bedeutet. Dass es bedeutet, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind und dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, in deine Arme zu laufen, egal wo wir jetzt gerade stehen. Lass uns all die Dinge, die uns gerade hindern davon, abblocken und lass uns unseren Fokus auf dich setzen, weil du heute jedem Einzelnen von uns begegnen möchtest. Du möchtest in unser Leben sprechen. Du möchtest Teil unseres Lebens sein. Du möchtest die Grundlage unseres Lebens sein. Gib uns offene Herzen, gib uns Dankbarkeit und die notwendige Demut, dass du wirklich deinen Platz einnehmen kannst. In Jesu Namen. Amen. Wir sind vor 3 Wochen in diese neue Predigtserie gestartet, die heißt Glaube 2.0, Hoffnung für die Zukunft. Und dabei schauen wir uns das apostolische Glaubensbekenntnis an. Und das AGB kann man eigentlich schon fast so identifizieren als die AGB der Christen, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da müssen wir fast schon unsere Unterschrift drunter setzen, weil das über 2000 Jahre lang das, was Jesus gelehrt hat und durch die Apostel überliefert wurde, zusammenfasst. An diesem apostolischen Glaubensbekenntnis sehen wir, was 2000 Jahre lang die Christen zusammengehalten hat und was sie als Basis ihres gemeinsamen Glaubens anerkennen. Egal, ob ich in der Untergrundkirche in China bin, ob ich hier in Hamburg bin, ob ich irgendwo in Alabama in einer Gemeinde bin, dann sind die Grundsätze, die wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sehen, unsere Glaubensgrundlagen. Und ich möchte euch ermutigen, viel mehr darüber nachzudenken. Und das ist keine extra Dokumentation, sondern all diese Wahrheiten wurden aus der Bibel abgeleitet. Es ist wie der Mond, der strahlt nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus der Reflexion der Sonne. Und so soll das apostolische Glaubensbekenntnis kompakt uns helfen, zu realisieren und zu verstehen und zu verinnerlichen, was wir glauben, weil dadurch unser Glaube gestärkt wird. Weil Jesus auch seine Jünger immer wieder gefragt hat, nicht weil er es nicht wusste, was sagen die Menschen über mich? Wer bin ich für dich? Durch unser eigenes Glaubensbekenntnis fangen wir an, in unserem Verständnis und auch in unserem Vertrauen zu reifen. Und dazu möchte ich euch einladen. Kirche 2.0 bedeutet nicht, dass wir einen neuen Sprung machen und versuchen, den Glauben neu zu erfinden. Wir wollen vielmehr den Glauben, der uns gegeben wurde durch die Apostel, der wieder auferlebt ist in der Reformation, den wollen wir wiederentdecken. Den wollen wir neu erkennen. Und wir wünschen uns dabei, dass die Relevanz von Gottes Wort, aber auch der Anspruch von Jesus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, was wir letzte Woche gehört haben, heute auch noch in unser Leben hineinfährt. Dass es heute in unser Leben, in unsere Gesellschaft und in unsere Stadt spricht. Weil das die Hoffnung ist, die wir alle brauchen. Weil das die Hoffnung ist, die Gott uns schenken möchte. Wenn wir mal ehrlich sind und in die Welt schauen, dann haben wir viele Gründe, ratlos zu sein, traurig zu sein, Spannung zu erfahren. Und egal, ob wir jetzt aus Deutschland schauen, ob wir aus Europa schauen oder aus der globalen Sicht schauen, sehen wir so viele Brandherde, Kriege in der Ukraine, wir wiederholen uns da fast schon. Wir haben vor 2 Tagen einen schrecklichen Anschlag in Moskau erlebt, wo viele Menschen gestorben sind. Und vielleicht fragst du dich, wieso all das Leid? Wo kommt dieses Leid her? Und es gibt viele verschiedene Thesen dazu. Aber die Bibel gibt uns eine Antwort, die, wie ich persönlich finde, sehr naheliegend ist und auch überzeugend ist. Und zwar sehen wir, dass die Sünde, die in die Welt gekommen ist, alles in der Welt verändert hat. Alles, was Gott schön geschaffen hat, ist durch die Sünde, die Trennung von Gott, verwirrt worden. Und einer der wichtigsten und einflussreichsten Theologen unserer Kirchengeschichte, Augustinus von Hippo, hat ein Buch geschrieben, das Bekenntnisse heißt. Und da referiert er sehr viel über die Sünde, was mir sehr geholfen hat, überhaupt über diesen Themenkomplex nachzudenken. Und er spricht auch über die Abstrusität der Sünde, die Irrationalität, die dahinter steckt. Und ich habe euch einen kurzen Auszug mitgebracht aus diesen Bekenntnissen, wo er über eine kleine Jugendsünde spricht, die aber sehr viele Konsequenzen aufzeigt. Ein Birnbaum stand in der Nähe unseres Weinbergs, mit Früchten beladen, die weder durch Aussehen noch Geschmack verlockend waren. Keine guten Früchte. Tief in der Nacht, die wir bis dahin nach übler Sitte zugebracht hatten, machten wir bösen Buben uns daran, den Baum zu schütteln und zu plündern und schleppten die Früchte haufenweise weg. Nachdem wir einige davon gekostet hatten, warfen wir sie den Schweinen vor. Wir sehen, dass er ein bisschen aus dem Nähkästchen redet und plaudert und es klingt wie eine kleine Jugendsünde oder ein Späßchen, aber es zeigt uns auf, was eigentlich mit der Sünde es zu tun hat. Denn er sagt ergänzend und als Konklusion, was uns reizte, war nur dies, dass es verboten war. Und wenn wir das ein bisschen in unseren Köpfen kreisen lassen, dann weiß ich nicht, wie es dir ergeht, aber wir sehen doch oftmals, dass Sünde so irrational wirkt, dass ein Milliardär Steuern hinterziehen muss, dass Leute, die alles haben, alles auf eine Karte setzen und ihre ganze Familie zerstören. Wie kann dieses passieren? Aus unserer menschlichen Rationalität finden wir keine Antwort. Und ich weiß, die Psychologie versucht uns da Ansätze zu geben, aber wir finden niemals diesen echten Ursprung. Und wir versuchen das mit durch einen Quantensprung mal ein bisschen weiter zurückzuverfolgen. Denn am Anfang der Bibel, im Genesis, lesen wir von dem ersten Menschen, durch den die Sünde in die Welt kam. Adam hatte im Garten Eden alles, was man sich wünschen konnte. Er war die erste Schöpfung Gottes der Menschheit. Er war im Garten Eden und genoss alle Privilegien. Gott, der Schöpfer, liebte ihn und hat ihn in seinem Ebenbild geschaffen und sagte, er ist gut. Er hatte eine echte, aufrichtige Verbindung und Beziehung zu Gott. Und nicht nur das. Eva aus seiner Hüfte, aus seiner Seite, war an seiner Seite. Gott schaute für ihn, was er brauchte. Und all das durfte er genießen. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil Gott es ihm geschenkt hat. Er durfte von allen Bäumen und Früchten essen. Aber eine Sache sollte er nicht tun, weil sie nicht gut für ihn war. Vom Baum der Erkenntnis essen. Aber wie Augustinus es auch erklärt hat, ließ er sich verführen von der Schlange, vom Satan. Und tat das eine einzige, was er nicht tun sollte. Er aß von dieser Frucht. Und damit missbrauchte er das Vertrauen von Gott. Und die Beziehung zu Gott wurde einseitig durch ihn zerstört. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Wenn ich von diesem ersten Sündenfall, von der Sünde höre, dann merke ich einfach, wie stark ein Vertrauensbruch auch in unserem Leben immer wieder Wahrheit wird. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber ich glaube, wir alle haben schon mal einen Vertrauensbruch erlebt in einer Beziehung. Aber was passiert dabei? Eine Beziehung geht kaputt. Ein Keil wird zwischen diese Beziehung getrieben. Und nichts ist mehr, wie es mal war. Wenn wir schon mal wirklich enttäuscht wurden durch diesen Vertrauensbruch, weil wir jemandem vollkommen vertraut haben, dieses aber ausgenutzt wurde, dann verändert das eine Beziehung, so schade wie es ist. Und aus menschlicher Sicht ist Vergebung oftmals so schwer. Und das erkennen wir. Nach diesem Vertrauensbruch war nichts mehr, wie es am Anfang war. Die Beziehung zwischen Gott und Adam war gebrochen. Aber nicht nur für Adam, sondern für alle Folgegenerationen, auch für uns, hat diese Ursünde einen Einfluss. Die ganze Welt ist verschoben. Wir sehen systemische Probleme, auf die wir sonst normalerweise gar nicht kommen würden. Wenn wir uns das Lieferkettengesetz anschauen, dann sehen wir, wie verflochten alles in der Welt ist. Wir denken, wir würden ein gutes Leben leben, aber selbst unser Konsum, den wir gar nicht bestimmen können, baut auf bestimmten Sünden auf, die wir vielleicht gar nicht beeinflusst haben, aber die systemisch sind. Oftmals versuchen wir als Gutmensch, die guten Sachen zu tun, Fairtrade zu kaufen, aber wir wissen noch gar nicht, wie alles in dieser Geschichte, auch durch den Westen, auch durch unsere Vormachtstellung ausgenutzt wurde. Diese Sünde brach einen Keil zwischen Gott und dem Menschen und den Menschen untereinander auf sich. Und Adam als erster Mensch war verantwortlich dafür, dass auch wir diese Konsequenzen tragen mussten. Und die Bibel sagt uns klar, was die Konsequenz ist. In Römer 6,23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und somit kam auch der Tod in unsere Welt. Aber das Schöne ist, dass wir in Genesis 3,15 sofort nach diesem Fall sehen, dass Gott aktiv wird. Gott hat einen Rettungsplan, der sich durch das Alte Testament entfaltet. Das ist eine entfaltende Heilsgeschichte, die sich progressiv klarer aufzeigt und letztendlich in Jesus Christus mündet. Wir sehen vom Sündenfall bis zu Jesus immer wieder die menschliche Bemühung, dieses Problem der Sünde irgendwie zu kitten. Und egal, ob es Abraham, Mose, David ist, jedes Mal erkennen wir, dass sie zu kurz kommen. Die Lösung kann kein Mensch stemmen, weil der Mensch selbst das Problem wurde. Es konnte immer nur Gott selbst sein. Jesus allein war schon immer der eine Plan, um uns zu retten. Und das zeigt uns die Bibel so klar auf, dass es nicht das Tolle an den Menschen war, an Abraham, wie glaubwürdig er war, wie groß er im Glauben war, sondern dass er trotz seinen Verfehlungen, auch bei David, er war ein Mörder, er hat einen Mord betrieben, hat Unzucht betrieben. All diese Dinge vergessen wir oftmals. All diese Dinge und Personen zeigen nicht, wie toll die Menschen sind, sondern wie zerbrochen wir sind. Aber sie zeigten auch auf die Zukunft und auf den Moment im Raum und in der Zeit, als vor 2000 Jahren Jesus geboren, gestorben und auferstanden ist. Das, was wir in der Osterzeit feiern und das wir zu Weihnachten empfangen haben, dass Jesus gekommen ist. Und dieses Versprechen in Genesis 3,15, dass eine Frau ein Kind gebären wird, das den Kopf der Schlange zertreten wird. erleben wir durch die Geburt, durch Maria, Empfang durch den Heiligen Geist, weil Jesus Christus derjenige ist, der den Satan am Kreuz besiegt. Und dieses Proto-Evangelium, das erste Evangelium, dass Gott dieses geschehen lassen wird, erfüllt sich in Jesus. Und wir sehen die Gnade und Barmherzigkeit direkt nach der Sünde Adams, die Gott uns dort schon zuspricht. Und der heutige Text, den wollen wir uns jetzt nochmal gemeinsam anschauen, ist, wie Julia auch gesagt hat, eigentlich ein Weihnachtstext, den wir normalerweise oftmals zu Weihnachten lesen. Aber wenn wir uns mal die theologische oder die biblisch-theologische Geschichte von Jesus anschauen, dann merken wir immer wieder, dass Jesus' Geburt zusammenhängt mit seinem Tod. Es gibt eine sehr starke Korrelation, weil Jesus in die Welt kam und sagte, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seine Mission und sein Zweck, in die Welt zu kommen und geboren zu werden, war für uns zu sterben. Wie traurig muss das aus unserer Perspektive sein? Aber wie herrlich ist es, dass wir so sehr geliebt sind, dass Jesus in die Welt kam, geboren wurde, seine Göttlichkeit zurückließ, seine Privilegien, damit er sein Leben für uns geben kann. Und es fängt an mit seiner Geburt. Wir sehen, wie er in die Welt kommt. Und wir sehen im Vers 26 und 27, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth in einer Stadt Galiläas wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Im ersten Kapitel im Lukas-Evangelium, aber parallel dazu auch im ersten Matthäus-Evangelium, im ersten Kapitel, sehen wir diese parallelen Stränge, die uns etwas über Jesus' Geburt erzählen, die sich auch ergänzen, aber auch deckend sind. Und wir sehen, dass der Engel Gabriel, das ist der Bote, den Gott immer wieder eingesetzt hat, um wichtige Botschaften zu verkünden, sucht diese junge Frau Maria auf und übermittelt ihr diese Botschaft, die wir gerade gelesen haben. Sie sollte ein Kind gebären, obwohl sie immer noch Jungfrau war. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, wie kann sowas sein? Aber wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, ex nihilo, dann können wir, glaube ich, auch daran denken und daran glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, ich habe mich auch mal mit Quantenphysik auseinandergesetzt und auch verschiedene Theorien mir angeschaut, vom Multiversum bis zur Quantenfluktuation. Aber keine Theorie, die ich gesehen habe, konnte mir erklären, wie aus nichts etwas wird. Es musste immer etwas bestehen, sei es energetische Felder, sei es Mikropartikel, immer musste etwas da sein, damit etwas entstehen kann. Aber es gibt keine Erklärung, wie aus nichts Materie entstehen kann. Gibt es nicht. Falls sie entdeckt wird, dann sag mir Bescheid. Aber ich bin mir sicher, dass es dir auch nicht geben wird. Gott war derjenige, der aus dem Nichts ex nihilo die Welt geschaffen hat. Und wenn du das glaubst, dann glaubst du hoffentlich auch daran, dass Jesus als Kind einer Jungfrau zur Welt gekommen ist. Er war Gott, der Menschengestalt angenommen hat. Und Maria war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch sehr jung. Normalerweise war es in der Tradition und Kultur der Fall, dass eine Verlobung im Alter zwischen 13 und 15 Jahren stattgefunden hat. Für uns ist es natürlich, wow, sehr, sehr früh. Aber wir wissen auch, dass sich unsere kulturellen Umstände komplett verändert haben. Und dass es vermessen ist, über andere historische Bereiche sehr abwertend zu sprechen. So waren die Umstände damals gewesen. Und Maria war eine junge Frau gewesen. Und der griechische Urtext sagt auch, dass sie eine Jungfrau explizit war, weil dort steht Parthenos, was genau Jungfrau bedeutet. Gabriel war und hatte Gottes Botschaft übermittelt. Aber für Maria muss es mit Sicherheit gar nicht einfach gewesen sein, all das zu prozessieren und zu verstehen, was damit gemeint war. Und deswegen sagte sie, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wir können mit Sicherheit verstehen, dass Maria in der Situation verblüfft war, vielleicht auch erschrocken. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal vom Engel besucht wurdest, ich aber nicht so oft. Aber sie bleibt ruhig und hört zu. Sie gerät nicht in Panik, sondern hat Vertrauen in das, was ihr dort gesagt wird. Und das ist ein Indikator, den wir bei Menschen in der Bibel immer wieder sehen, dass sie nicht immer alles beieinander haben, in dem Sinne, dass sie genau wissen, was passiert, wie es oftmals für uns so wichtig ist. Dass sie immer wissen, A bis Z, Gott, wenn du das von mir willst, dann musst du mir sagen, wann, wo, welches Ticket. Nein, Glauben zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir nicht immer alles wissen müssen, sondern unsere Beziehung uns hilft, zu vertrauen und zu gehen und uns mit Gott gemeinsam auf den Weg zu machen. Und das tat Maria. Sie vertraute Gott und sie brachte diesen Sohn Jesus zur Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist eines der größten Wunder, die wir uns vorstellen können. Oftmals lesen wir diesen Text, weil wir ihn so gut kennen. Aber Gott, der vor Raum und Zeit existiert hat, ist Mensch geworden, wurde als Baby geboren. Und das ist ein Punkt, den wir vor Augen halten müssen. Das ist nicht irgendwas Nebensächliches. Gott, der Schöpfer, und wir denken oftmals, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, etwas ganz Tolles. Aber dass Gott Mensch wurde, ist, dass er seinen höchsten Status abgelegt hat, um in unsere Welt zu kommen. Und das reklamieren oftmals andere Religionen. Ihr glaubt wirklich, dass Jesus Gott war, weil er hier auf Erden war, dass er geessen musste, dass er geweint hat, dass man ihm die Windeln wechseln musste. Das kann doch alles nicht sein. Aber Gott hat sich wirklich erniedrigt und ist Mensch geworden. Und das ist nichts Negatives. Ich bin selbst ein Mensch. Aber es ist ein Wunder, dass Gott das getan hat. Und es ist wirklich wirksam und hilfreich, sich Gedanken zu machen, wieso er das gemacht hat. Er ist vollkommen Mensch geworden. Und in der Bibel sehen wir das, hier in dem Text, aber auch an vielen verschiedenen Texten. Wir lesen in Lukas 2, 52 zum Beispiel. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Ihm wurden also die Windeln gewechselt. Er fing an zu krabbeln und ich weiß, wir haben so viele kleine Kinder gerade, so ein richtiger Segen, immer wieder auch Kinderstimmen zu hören im Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Aber er hat geweint, musste gefüttert werden, er hatte Hunger und er hat seine ersten Schritte gemacht, spielte mit seinen Geschwistern, musste zu Hause helfen, den Tisch zu decken. Ich weiß nicht, vielleicht denkst du, oh ja, das muss ich auch machen. All diese Dinge hat Jesus auch erlebt. Und er hat auch das Handwerk seines Vaters erlernt. All diese Dinge, er hat keine Abkürzung genommen, sondern hat vom Baby bis zum Erwachsenenalter alle Stufen des Lebens durchgemacht. Er kam nicht als stählerner 25-jähriger Olympiathlet in den Tempel. Nein, er hat sich erniedrigt auf die niederste Stufe in einer ganz normalen Familie in Nazareth, einer Stadt, die nicht bekannt und wichtig war, ist er herangewachsen und hat alle Stufen des Lebens miterlebt. Und wichtig dabei, er hat Trauer gespürt, er hat Hunger gehabt, er hat Schmerz erfahren, Wut und alle Emotionen, die wir kennen, ohne dabei zu sündigen. So sagt es die Bibel. Er hat ein perfektes Leben gelebt mit all diesen Emotionen. Wenn er wütend war, war seine Wut, im Theologischen sagt man gerechte Wut, die Wut über böse Dinge, die passieren, Ungerechtigkeit. Diese Wut, die Jesus hatte, war stets berechtigt und gut. Und all diese Emotionen, aber auch die Lebensphasen, hat er erlebt. In Johannes 4,6 lesen wir auch, dass er müde war und Pausen einlegen musste. In Johannes 11,33 lesen wir, dass er voller Trauer war, Wut verspürte und tief erschüttert war, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Obwohl er wusste, dass er ihn wieder zum Leben erwecken würde, war er voller Trauer und Wut, weil er wütend über diesen Tod war, der von der Sünde verursacht wurde. Und Hebräer 2,17-18 erklärt uns auch, ihn, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer, hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Er musste ein perfektes Leben leben für uns, stellvertretend für uns, damit wir frei werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wir erleben aber auch, dass Jesus nicht der Sohn von Josef war. Josef war nicht sein biologischer Vater. Das sehen wir ganz klar. Jesus wurde empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Aber das war es nicht. Er hat eine menschliche Gestalt angenommen, aber er existierte wie der Vater und der Heilige Geist, bevor es Zeit und Raum gab. Er war Teil der Trinität. Vor Anbeginn der Zeit war er schon. Er war schon Gott, der Mensch geworden ist. In der Theologie reden wir über die hypostatische Einheit, dass in Jesus seine göttliche Natur und seine menschliche Natur vereint sind. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und in der Bibel sehen wir das auch sehr oft. Und es gibt da etliche Textpassagen, aber da würden wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden hier sitzen, die bezeugen, dass Jesus Gott war oder ist. In Johannes 1, Vers 1 und 2 und 14 steht, am Anfang war das Wort. Das Wort für Jesus ist immer wieder Logos. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Also am Anfang war das Wort. Jesus war bereits bei Gott. Und das Wort war selbst Gott. Jesus, Gottes Existenz, wird hier klar aufgezeigt. Und in Vers 14 sehen wir, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, als Jesus geboren wurde und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. In Johannes 8,58 lesen wir auch von einem Eklat im Tempel. Jesus hatte immer wieder diese Streitgespräche, die die Pharisäer und Schriftgelehrten suchten, die sie aber auch alle verloren. Und sie fragten ihn über seine Identität. Und er sagt im Vers 58, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Das bedeutet, dieses Ego Eimi, das im Neuen Testament immer wieder genutzt wird, das Jesus immer für sich benutzt, bin ich. Ich bin, der ich bin. Das ist genau die klare Referenz zu dem, was wir im Alten Testament über Jahwe sehen, als Mose ihm gegenübertritt. Was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Wer bist du? Ich bin, der ich bin. Und das können wir klar an der Reaktion jedes Mal der Pharisäer sehen. Weil sie sitzen da nicht und hören einfach zu, sondern sie sind voll außer sich, sind wütend, weil sie genau wissen, was er damit sagt, dass er Gott ist. Und deswegen wollen sie ihn steinigen, auch hier in Vers 58. Gott, Jesus, der zweite Sohn der Trinität, hat immer wieder klar gesagt, ich bin Gott. Und auch im Lukas-Evangelium sehen wir, wieso er es manchmal nicht so klar gesagt hat. Er sagt den Pharisäern, wenn ich es euch sage, eure Frage beantworte, dann glaubt ihr es mir doch eh nicht. Ihr verdreht alles, eure Herzen sind krumm. Ich kann euch sagen, was ich will. Ihr habt einfach dunkle Herzen, die diese Wahrheit nicht annehmen wollen. Und deswegen sehen wir in der Komplexität, aber auch in den Briefen später des Paulus, immer wieder die Bestätigung, Jesus ist Gott. Und als letztes ist es wichtig, dass wir verstehen, was das Ganze mit uns zu tun hat. Wieso ist es wichtig, dass Jesus wahrer Gott ist und wahrer Mensch wurde. Wieso war er der zweite Adam? Wieso ist Jesus der bessere Adam? Ich hatte euch am Anfang schon erklärt, dass am Anfang der Zeit, als die Welt geschaffen wurde, durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und alles verändert hat. Adam war derjenige, der als erster Mensch dafür gesorgt hat, dass wir alle unter dieser Last leiden und dass wir heute noch all diese Auswirkungen erleben. Er war der Repräsentant. Und vielleicht kennt ihr das Repräsentanzprinzip oder Corporate Headship nennt man das sonst auch. Es besagt, dass eine Person repräsentativ für ein Kollektiv steht. Wir sehen das zum Beispiel beim Bundeskanzler, bei Olaf Scholz. Er trifft Entscheidungen, die uns als Bundesrepublik komplett betreffen. Aber auch nach seiner Amtsperiode haben seine Entscheidungen maßgeblich Auswirkungen auf unser Leben. Ein Negativbeispiel ist der Dieselskandal. Wir wissen, dass ein sehr großer Dieselskandal in Deutschland war und da haben sich die großen Automarken nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Führende Personen aus den verschiedenen Firmen haben sich dazu entschieden, dieses auch umzusetzen und durchzusetzen. Und wir sehen die ganzen Prozesse, die laufen. Aber die Folgen davon waren horrende, weil die Firmen einfach einen Image-Schaden genommen haben. Und egal, ob ich für die Marken Volkswagen und Co. gearbeitet habe, sie alle haben es verspürt, wie die Auswirkung war. Auch die finanziellen Reparationskosten, die aufgekommen sind. Aber auch zu sagen, okay, da haben die Leute, die in Leitung waren, echt Mist verbockt und wir müssen das mit ausbaden. Bei Adam kam die Sünde durch ihn in die Welt und betrifft auch uns. Er ist orientierungslos geworden, wie auch viele Menschen heute noch ohne Gott orientierungslos sind. Menschen sind spirituell blind und erkennen Gott nicht, sagt die Bibel uns auch. Aber Jesus hilft uns. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir wieder mit Klarheit sehen können. Dass wir erkennen können, wer Gott ist. Und in Römer 5,12 ist das ganz gut erklärt, dieses Repräsentanzprinzip. Und wir sehen eine Gegenüberstellung zwischen dem ersten Adam, der in die Welt gekommen ist, und dem zweiten Adam, Jesus Christus. Wir sehen im Vers 12, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Sie kam in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Wir alle merken unseren biologischen Zerfall und merken auch, dass die Welt wie eine Sanduhr Stück für Stück an Zeit abnimmt. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Durch die Ursünde, aber auch unsere eigenen Sünden, die wir doch taglich immer wieder erleben und denen wir ausgesetzt sind, sehen wir dieses. Durch Adam kam die Sünde in die Welt. Aber wir sehen auch im Vergleich dazu, dass durch Jesus die Vergebung in die Welt kam. In Römer 5, 18 bis 19 steht nämlich, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, der Tod Jesu stellvertretend für uns. Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sünder wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen, Jesus, alle zu Gerechten. Durch Jesus perfektes Leben, das Adam und wir hätten leben sollen. Seinen stellvertretenden Tod, den wir hätten sterben müssen. Und seine Auferstehung, den Sieg über Satan und den ewigen Tod und der ewigen Trennung von Gott, wurden wir durch Jesus gerecht gemacht und gerettet, weil Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott ist, der bei der Sünde nicht wegschaut. Der aber eine Lösung uns gegeben hat, wie wir durch Jesus neues Leben empfangen. Genau das ist das, was wir über Ostern feiern. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und dem Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus war das perfekte Gegenstück zum ersten Adam. Aber Jesus versuchte nicht nur eine Checkliste abzuarbeiten und To-Dos zu erlegen, damit er uns irgendwie retten kann. Er ist nicht wie durch den Supermarkt gelaufen und hat die ganzen Utensilien eingesammelt. Nein, er hat uns das Leben vorgelebt und modelliert, was es heißt, wirklich zu leben. Was es bedeutet, echte Freude zu haben, dadurch, dass wir mit unserem Schöpfer in einer Beziehung stehen. Was es bedeutet, tiefes Vertrauen zu Gott zu haben. Seine Liebe und seine Wertschätzung, seine Annahme zu verspüren, das haben wir in Jesus' Leben gesehen. Aber wir haben auch gesehen, wie er als Mensch immer wieder angefochten war. Er wurde durch den Jesus 40 Tage geprüft. Aber wir sehen auch, wie er im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung betend Schweiß und Blut vergoss und sagte: Lass den Kelch an mir vorbeiziehen, wenn es geht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille möge geschehen. Wie auch Maria es gezeigt hat und gelebt hat, hat auch Jesus Gehorsam gezeigt und ist für uns ans Kreuz gegangen. Etwas, was wir am Karfreitag vor Augen halten werden und woran wir uns erinnern wollen, auch in dieser Woche. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, ob es einen Einfluss auf dich hat. Aber wenn wir uns einmal vor Augen halten, wie groß die Liebe Gottes ist und die Barmherzigkeit und im Kontrast dazu, wie schrecklich die Sünde war, die uns eigentlich bestimmen sollte, dann können wir nur Dankbarkeit verspüren, können wir nur demütig sein, wenn wir das Kreuz erblicken, können wir selbst auf den Höhenflügen, die wir in der Welt erleben, doch nicht stolz sein, überheblich, abgehoben. Jesus war demütig, ist Mensch geworden, obwohl er Gott war. Und das ist das Wunder, auf das wir uns auch jetzt über die Karwoche besinnen wollen. Und dazu möchte ich dich einladen. Was uns das aber auch zeigt, ist, dass wir anders als Adam handeln können. Adam nach seiner Sünde ist von Gott weggelaufen. Er hat sich versteckt. Er hat versucht, Gott aus dem Weg zu gehen. Aber wir sehen, dass wir nicht vor Gott weglaufen müssen, sondern dass er voller Liebe und Vergebung ist. Und dass wir, egal was wir getan haben, in seine Arme laufen dürfen. Und das ist das Zuspruch auch für heute. Und egal was der Teufel, was Satan uns heute auch oder dir sagen möchte, dass du es nicht wert bist, weil du an Substanzen hängst, weil du vielleicht etwas im Leben getan hast, was du dir selber gar nicht verzeihen kannst. Etwas, was dir von Kindheit auf immer wieder gesagt wurde, dass du nicht gut bist, dass du es nicht drauf hast, dass du eine Enttäuschung bist. All diese Dinge, die auch in deiner Ehe vielleicht passiert sind, der Zerbruch in der Familie mit deinen Kindern oder zu einem Partner, all diese Dinge dürfen wir vor Jesus ablegen. Denn in Matthäus 11, 28 sagt er uns: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wir müssen nichts tun und können nichts tun, um uns Gottes Liebe zu erarbeiten. Er liebt uns, weil er uns liebt. Er hat sich für uns entschieden, weil er sich für uns entschieden hat. Und nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen, sagt die Wahrheit. Aber wir haben auch immer wieder die Warnung, dass wir aufpassen sollen vor der Sünde. Dass wir nicht blauäugig einfach durchs Leben tapsen sollten wie Adam, sondern dass wir auf den hören, der uns Leben schenkt, den Heiligen Geist. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir sind abhängig von ihm tagtäglich. Und dazu möchte ich euch ermutigen, in euren Gebeten zuzuhören. Nicht nur floskelartig irgendwelche Sachen wiederholen zu sprechen, sondern im Gebet zu wissen und zu spüren, dass dort ein Gegenüber ist, der dich liebt Ein Gegenüber, der dir zuhören möchte, aber auch ein Gegenüber, der zu dir sprechen möchte. Denn das ist das, was unser Glaubensbekenntnis bedeutet. Und dass durch den Heiligen Geist, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dass das für uns heute noch von größter Relevanz ist, weil es manifestiert und verstärkt, dass Gott Mensch wurde, weil er uns liebt und weil er uns retten wollte. Lass uns beten. Heiliger Vater, wir danken dir für den heutigen Sonntag, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir hören dürfen, dass du alle Komplexitäten im Blickfeld hattest, die notwendig waren, um uns zu retten. Dass wir dich nicht daran erinnern müssen, was du noch alles tun musst, sondern viel besser weißt, was wir brauchen und was wir benötigen, weil du uns liebst und weil du das Beste für uns willst. So bitten wir dich, dass du uns stärkst durch deinen Heiligen Geist, dass unser Glaube auch in diesen Schwächephasen, die wir immer wieder erleben und auch bei all den Zweifeln, nicht in eine Sackgasse führen, sondern immer wieder zu dir, dass du unseren Glauben zu dir, unser Vertrauen stärkst, weil wir sehen, wie groß deine Liebe für uns ist, weil du alles getan hast durch deinen Sohn, den du geschickt hast, damit er uns rettet. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass wir in dieser Woche viel tiefer uns noch Zeit nehmen können, aber dass es nicht nur in dieser Woche ist, sondern dass es kontinuierlich so ist, dass wir uns immer wieder auf die Reise mit dir machen und dir vertrauen in all unseren Lebenssituationen, dass es nicht Geld, Kontrolle oder Sicherheit ist, was unser Leben definiert, sondern du, weil du unser Schöpfer bist, weil du unser Vater bist. In Jesu Namen.